Werbung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Geldermann ist nicht nur eine führende deutsche Sektkellerei und seit 1838 ein Inbegriff wahrer Sektkultur. Mit Geldermann verbindet mich auch eine höchst erfolgreiche und schöne berufliche Zusammenarbeit über Jahrzehnte. Seit ich das erste Mal die Chance hatte, im Breisach am Rhein hinter die Kulissen dieses Traditionshauses zu blicken, bin ich ein absoluter Fan von Geldermann. Deshalb freue ich mich so sehr, dass die Marke Geldermann jetzt Partner unseres Genuss-Podcasts ist und ich mit jedem Gast auch eine Spezialität des Hauses verkosten darf.
Laffer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe des Genuss-Podcasts mit Starkoch, Autor und Unternehmer Johann Laffer. Vor allem aber werden heute garantiert auch die Bauchmuskeln mit deinem Gast trainiert, Johann.
Liebe Sabrina, das stimmt. Denn mir gegenüber in unserem Podcast-Studio sitzt heute sicher einer der lustigsten Comedians in Deutschland. Er ist bekannt aus dem Fernsehen und natürlich für seine grandiosen Parodien. Matze Knob. Liebe Sabrina, bitte stell ihn uns doch kurz mal vor, bevor unser Talk losgeht.
Sehr gerne, lieber Johann. Matze Knob ist ein deutscher Comedian, Sänger, Schauspieler, Imitator und Autor, der 1974 in Lippstadt, Deutschland geboren wurde. Er begann seine Karriere als Comedian in den späten 1990er Jahren mit der Figur Super Ritchie und gewann schnell an Bekanntheit durch seine Parodien von Prominenten wie Franz Beckenbauer und Jürgen Klopp. 1998 war er für den Musikpreis Echo der Deutschen Phonoakademie in der Kategorie Comedy nominiert und erhielt eine goldene Schallplatte. Ab den 2000er Jahren moderierte er nicht nur im Radio, sondern auch im Fernsehen unter anderem seine eigenen Comedy-Sendungen Knobs Spätshow auf Sat.1 oder Klippfisch TV auf RTL. 2008 erhielt er mit Oliver Pocher den Sportbild Award in der Kategorie TV-Liebling des Jahres. Matze Knob hat im Laufe seiner Karriere mehrere Comedy-Shows aufgeführt und ist auch als Schauspieler und Autor tätig. Seine wöchentliche Comedy-Kolumne Knobs Kultliga in der Bild-Zeitung brachte ihm noch mehr Popularität ein. Er trat in mehreren deutschen TV-Produktionen auf wie Die Wochenschau und Schlag den Raab. Und Knob ist bekannt für seine Fähigkeit, seine Parodien und Charaktere mit der Kultur und den Ereignissen der Zeit in Einklang zu bringen. Ob Jürgen Klopp, Franz Beckenbauer, Louis van Gaal oder auch Diego Maradona. Als eingefleischter Fußballfan ist Matze Knob in seinen Lieblingsrollen am beliebtesten. Als Moderator im TV und Radio, als Schirmherr des Vereins Kinderlachen e.V. oder als Autor seines Buches Wer ich bin, und das sind viele, was wir von Dieter, Niki, dem Kaiser und Co. lernen können. Matze Knob gehört zu den beliebtesten Comedians Deutschlands. Seit 2023 ist Matze Knob auch Stammmoderator der MDR-Talkshow Riverboat. Und er tourt als Stand-up-Comedian mit seinem aktuellen Programm Mut zur Lücke durch Deutschland.
Ja, lieber Matze, ich bin so glücklich, wirklich. Schön, dass du Zeit hast für mich heute für das Gespräch. Wir haben uns bei diversen Veranstaltungen getroffen, bei sehr vielen Fernsehauftritten, auch bei privaten Firmenfeiern. Du bist ja ein sehr beliebter Mann, wirst sehr oft gebucht. Und ich würde gerne mit einem Zitat anfangen von dir, was mich sehr beeindruckt hat. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Wie kommst du darauf?
Naja, ich meine, das Leben ist ja auch immer eine Reise und es ist ja auch immer ein Stück weit ein Abenteuer, muss man ganz klar sagen. Also im besten Fall sieht man das so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, auch wenn man älter wird, also als Kind ist es so, lernst du immer was Neues. Ne? Du lernst du laufen, dann lernst du sprechen, dann lernst du Fahrrad fahren. Und meistens gehen die Dinge ja sehr am Anfang schief. Also alleine, wie lange braucht man als Baby, bis du laufen kannst? Wie oft fliegst du auf die Schnauze und stehst aber immer wieder auf? Und wenn du dann aber erwachsen bist, dann versuchst du das immer zu vermeiden. Also dass man immer sagt, nee, ich will bloß keinen Fehler machen und nee, dann komme ich irgendwie albern rüber. Und das ist doch schade, weil dir natürlich dann einfach wahnsinnig viel vorenthalten würde, wenn du nicht einfach sagst, ich probiere einfach wieder Neues aus, weil im Neuen liegt auch eben immer einfach, es ist ein Zauber, so wie ich es mal formulieren. Und es ist auch gerade in unserem Job, glaube ich, wichtig, dass man einfach immer wieder auch neue Wege geht. Du kochst ja auch nicht immer dieselben Gerichte, oder?
Nee, man muss sich auch manchmal neu erfinden oder beziehungsweise genau. Auch mal
anders denken dürfen und wollen, weil ich glaube, dass der Mensch heute auch immer wieder überrascht werden möchte. Ist es bei dir auch so, dass du dir ständig Gedanken machst, wie kann sich Matze Knob wieder neu präsentieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch immer Ideen. Das führt dann oft dazu, dass dann, sagen wir mal, beim Management gesagt wird, jetzt hat er schon wieder eine Idee. So, oh nee, müssen wir, von, na, jetzt haben wir doch, ich denke, wir wollten jetzt das machen. Jetzt machen wir, jetzt kommt er wieder damit um die Ecke. Und wo ich dann aber immer sage, naja, wenn ich aber als Künstler aufhöre, so zu denken, dann ist das wirklich, das ist der Anfang vom Ende. So, du musst als Künstler ja einfach aus dir selber immer wieder neue Sachen machen. Und natürlich geht es mir wahrscheinlich genau wie dir. Klar, wenn ich ein Gericht habe, ja, Schnitzel mit Kartoffelsalat und das kommt super an, neigt man natürlich immer dazu zu sagen, komm, ich mach Schnitzel mit Kartoffelsalat, machst du nichts falsch.
Ist aber auch schwer, das neu zu erfinden, ist, weil ich ja finde, bestimmte Klassiker sind einfach so, wie sie sind.
Genau.
Und ich sage dann oft scherzhaft, eigentlich kann man das Schnitzel nur noch hochkant dann braten. Ja, weil irgendwie, ja, was willst du noch viel machen, wenn das beste Fleisch mit der besten Panade umgesetzt wird? Ja?
Absolut. Und das ist ja wie bei, sag mal, wenn du jetzt eine Parodie nimmst bei mir, Franz Beckenbauer oder so. Natürlich ist das ein absoluter Klassiker und schätzen die Leute den und sagen, das war die beste Parodie, die du je gemacht hast. Und das ist mit Sicherheit auch eine meiner besten Parodien. Aber wenn ich immer nur den Beckenbauer mache und nichts anderes mehr, nichts Neues ausprobiere, selbst wenn es am Anfang nicht ganz so perfekt ist wie beim Franz, es ist wichtig, dass man selber vom Sofa runterkommt und einfach sagt, ich mach's jetzt. Auch wenn ich keinen Bock habe, ich zieh's jetzt einfach mal durch. Ich probier's.
Aber das ist ja in der Tat das Markenzeichen von Matze Knob. Gab es in deiner Familie schon irgendjemand, der sowas gemacht hat, oder ist es bei dir irgendwie, wie kam es dazu?
Ich glaube nicht, dass es schon einen gegeben hat. Also von meiner mütterlichen Seite, die haben früher, ich glaube, so Schnaps und sowas gebrannt. Also jetzt wirklich beruflich, ne? Ja. Also nicht privat, beruflich. Okay, okay, also die hatten so einen richtigen Betrieb. Und von meiner Vatersseite, die haben in Schweineborsten haben die gemacht. Also meine Oma und mein Opa, die haben Schweineborsten verkauft. Also
was macht man mit Schweineborsten?
Ich glaube, so Pinsel und sowas. Pinsel und Bürsten hat man da früher. Heute ist es ja alles, glaube ich, synthetisch. Das brauchst du heute zum großen Teil ja gar nicht mehr. Früher war das ja so, da hast du dann irgendwie die Borsten von den Schweinen. Die wurden dann quasi, wenn die geschlachtet worden sind, jetzt keine schöne Vorstellung, aber diese Borsten, die wurden dann eingesammelt und die wurden dann verkauft, die wurden gesäubert, vertrieben und dann hast du daraus Pinsel und Bürsten und sowas. Das hat die Seite meines Vaters, hat ganz mit Parodie überhaupt nichts zu tun. Aber mein Papa hat ja Sportreporter gemacht, nebenbei. Das war immer ein riesen Fußballfan. Trainer auch, also hat ja auch Jugendmannschaften trainiert, unter anderem ja die Rummenigges. Und er konnte selber auch reportieren, hat das immer so hobbymäßig vom Fernseher gemacht. Und dann hat er sich, ich weiß gar nicht, wie alt er war, 40 oder so, 42, hat er sich nochmal beworben beim WDR damals als Sportreporter und wurde dann von Kurt Brumme damals eingestellt als freier Mitarbeiter für den WDR und hat dann bei Werner Hansch hat ihm da sozusagen die ersten da war ich als Kind mit dabei und habe mitbekommen, wie Werner Hansch meinem Vater erklärt hat, das ist ein Reportophon, da musst du draufdrücken, das ist die Uhr und dann geht's los.
Also kann man sagen, das hat schon ein bisschen auf den Sohn abgefärbt.
Ja, und was ich wirklich, muss ich wirklich sagen, da an meinem Vater bewundert habe, war, dass er im Alter von, wie gesagt, 40 oder 42, ich weiß nicht mehr genau, dass er da gesagt hat, ey, das ist mein Traum, das wollte ich eigentlich immer schon mal machen. Und er hat sich in einem Jahr, wo viele sagen würden, ach, mit 40 brauchst du jetzt auch nicht, wir sind nur 20 Jahre bis zur Rente, dann ist Feierabend, hat der sich da beworben, hat das verfolgt und wurde genommen. Das fand ich geil. Da habe ich gedacht, guck mal, wie cool ist das denn eigentlich, dass du deinen Traum, jeder würde sagen, du bist doch viel zu alt. Also wenn du jetzt 22 bist, dann kannst du das doch machen, aber doch nicht, wenn du schon so alt bist. Und er hat es aber durchgezogen und wurde genommen und das fand ich cool.
Wie warst du als Kind? Warst du auch schon so in der Schule so ein Pausenclown oder warst du eher schüchtern?
Ich würde mal sagen, in der Grundschule war ich vorneweg. Da war ich auch immer sportlich, war ich immer sehr, sehr gut. Ich konnte mal gut Fußball spielen. Ich war alles, was so mit Sport, Turnen, Tennis, da war ich, konnte ich alles ganz gut. Deswegen war ich da immer relativ hoch angesehen. Ich will das mal so formulieren. War in der Grundschule auch ein guter Schüler. Und als ich dann aber aufs Gymnasium gekommen bin, da war ich natürlich dann einer unter vielen irgendwie. War dann irgendwann, hatte ich auch meine Probleme und musste gucken, dass ich irgendwie mit einer 4 noch durchkomme, so in der 8., 9., 10. Klasse. Und da war ich eher schüchtern. Also da war ich nicht so, ich war jetzt nicht der Womanizer und auch nicht der Klassenclown, sondern ich habe eher so die Leute bewundert, die dann Klassensprecher waren und die dann irgendwie schon da standen und haben eine coole und eine lustige Rede gehalten irgendwie vor der ganzen Jahrgangsstufe. Das fand ich dann irgendwie geil. Hab aber immer schon mal so ein bisschen Gerd Rubenbauer, wahrscheinlich, wenn mein Vater Sportreporter war, habe ich Rubenbauer. Gerd Rubenbauer, meine Damen und Herren.
Oder der, wie heißt der Fritz Koch aus Nürnberg, kannst du erinnern?
Oh, Fritz, ja, der hatte auch mal der Club, die Nürnberger, jetzt die Nürnberger. Die haben mir mit diesem Rollen.
Legendär, ich finde Günter Hansch, Fritz Koch, die fand ich großartig. Ja. Also Fußball gehörte immer schon seinen Leidenschaften. Du bist ja in Lippstadt geboren, aufgewachsen und hast schon mit 6 Jahren als Verteidiger bei Borussia Lippstadt gespielt. War das von vornherein eine Sache, die du erkannt hast, dass du im Fußball besonders begabt bist?
Ich persönlich habe das immer erkannt, nur meine Trainer nicht. Die haben mich nach hinten gestellt. Na, sagen wir mal so, also mein Vater war ja, oder bis, ich glaube, vor 3 Jahren hat er, glaube ich, aufgehört erst. Ja. Jugendtrainer, hat viele Jugendmannschaften trainiert und der hat immer gesagt, aus dem Jungen wird mal einer. Als ich dann so im Alter von 3 oder 4, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber am Strand von Jüst und Borkum sozusagen den Ball hinterher gejagt bin. Und dann muss ich leider sagen, dass es in der Mannschaft, wo ich gespielt habe, in den ersten 2 Jahren ging es noch, aber es ging zu früh ums Gewinnen. Und das ist auch übrigens, was ich heute kritisiere an diesen Jugendmannschaften, dass es zu früh darum geht, dass die Mannschaft unbedingt gewinnt und dass der Trainer unbedingt sagen kann, guck mal, wir sind Erster. Ich halte das gar nicht für so wichtig, sondern als Jugendtrainer, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass du deine Jungs, die du hast, dass du jedem individuell versuchst zu helfen und zu sagen, ich hole aus dem das Beste raus. Und selbst wenn wir nur Zweiter oder Dritter werden, aber wenn es von den Jungs einer schafft oder zwei, später mal wirklich hochzuspielen, dann habe ich eigentlich meinen Job gemacht. Und das war leider bei uns auch so ein bisschen so. Es ging immer darum, Matze, hau den Ball raus, Matze, hau das Ding weg. Und dann habe ich den Ball weggehauen. Wir haben 11-0 gewonnen, aber ich habe nichts gelernt. So, das war so ein bisschen schade. Also ich habe dann erst später so, als ich dann so in der B-Jugend war, da habe ich dann mir selber das Dribbeln beigebracht. Aber dann ist es eigentlich schon zu spät. Du musst es eigentlich in jüngeren Jahren machen.
Also was ich ein bisschen bedauere im Fußball jetzt aktuell ist, dass doch, man, das ist ja die größte Fangemeinde, hat ja der Fußball. Junge Leute, das sind deren Vorbilder, die gucken dahin. Und was ich so ein bisschen bedauere ist, wir sprechen heute auch über Ernährung, dass gerade diese Sportler, gerade die Fußballer, sehr, sehr stark nur auf den Fußballsport bezogen sind und nicht sich darum bemühen, auch ein bisschen andere Lebenssituationen darzustellen. Also ich finde zum Beispiel, dass solche Fußballstars schon den Einfluss hätten, wenn es heute um gesunde, lebensbewusste Ernährung geht zum Beispiel. Aber dann kann man nicht für irgendwelche Chips und für, ich sag mal, irgendwelchen Nussaufstrich da Werbung machen. Ich finde, die müssten eigentlich viel mehr tun, damit die jungen Leute nicht nur an den Fußball denken, sondern auch an das gesamtmenschliche Bild denken, oder?
Hast du vollkommen recht. Also finde ich einen guten Aspekt. Ich finde allerdings, dass der Fußball für mich ist das alles zu synthetisch. Also auch so ein Verein, keine Ahnung, dann geht man Spieler in eine Disco, dann hörst du, der war bis morgens um 3 in der Disco und dann
ist
muss
auch
der
nur ein Mensch, oder?
So,
das der sind doch, kann ja nicht immer nur Fußball spielen. Na,
genau, und das ist ja alles, das ist doch nicht glaubhaft. Also du musst doch einfach mal sagen, ja, der Spieler war bis um 2, hat er bis 2:30, hat er irgendwie 10 Bier getrunken und hat ein Mädel angebaggert. Ja, ey, so what? Also ich sag mal, wenn du das im Alter von 22 nicht machen darfst, ja, wann sollst du es denn dann machen?
Ja, finde ich
so,
auch.
Weil das sind ja alles Jungs, die teilweise schon in Stützpunktvereinen, weiß ich nicht, bei Schalke, bei Dortmund, da waren die 15, 16, da durften die auch schon nichts. Da musst du Schule machen, da musst du genau. 5-mal die Woche trainieren. Du musst doch irgendwann mal leben. Und wenn man da wieder mehr hinkommt, zu sagen, es ist echter, es ist authentischer, es sind Jungs. Und übrigens, Ernährung ist trotzdem auch wichtig. Und dann, glaube ich, wird es auch angenommen. Wir leben im Moment immer in so Kampagnen. Weißt du, wir machen jetzt eine Kampagne für gesunde Ernährung. Wir machen jetzt eine Kampagne gegen dies und gegen dieses.
Nein, das geht ja nicht. Das muss doch keine Sau. Ständig muss es sein.
Glaub keine Sau. Ich spiele doch auch Fußball. Ey, ich habe so Mannschaftsfahrten und so, habe ich bis zum Abwinken gemacht. Und wenn du mir da erzählen willst, dass du mit 21 in Askese lebst, ne? Das ist doch Blödsinn. Da glaubt doch keine Sau.
Nee,
so, wenn ich da so emotional
werde.
Du weißt, wie ich es meine.
So, jetzt bist du kein Fußballstar geworden, aber heute bist du vor allen Dingen für Jürgen Löw, für Jürgen Klopp oder Lothar Matthäus bekannt. Haben diese Personen es dir angetan, weil sie eine besondere Charakteristik haben als in der Ausstrahlung und auch in der Sprache? Oder warum hast du dich gerade für diese 3 Fußballstars entschieden? Es gibt ja noch viel mehr.
Es gibt noch viel mehr, wobei man natürlich schon auch sagen muss, das ist eigentlich die Anschlussantwort und das, was ich gerade gesagt habe, das waren Das ist immer, wir rufen ja immer nach den Typen. Ne? Wir brauchen wieder Typen, so wie, was ich, Mario Basler oder Lothar Matthäus oder Klinsmann oder wie sie alle hießen. Die hatten alle so immer oder haben alle so ihre Eigenarten. Entweder durch die Sprache, durch die Frisur, durch die Art des Auftretens. Heute hast du immer das Gefühl so, die geben alle perfekte Interviews. Die sind aber auch alle beim selben Friseur. Verstehst du?
Und, und haben alle den gleichen Pullover
an. Also alle den gleichen Pullover an. So, oder gut, wenn da mal einer nach Paris fliegt, ja, zu irgendeiner Haute Couture-Show in einer weißen Teddyfelljacke, ne, ja, dann ist auch wieder nicht richtig, dann muss er Strafe zahlen.
Ja, aber so. Weißt du, was ich so toll fand? Ich habe ja mal irgendwann beim Löw, glaube ich, gab es ja mal, der hatte so einen blauen Rollkragenpullover oder irgendwas an und der war danach komplett ausverkauft. Ich meine, der steht ja nicht für Klamotten, sondern der steht ja für Fußball.
Und der Jogi.
Ja, und das finde ich so geil.
Nee, da muss ich dann auch, sagen wir mal, auch dir Johann auch widersprechen. Der Grund ist schon, auch, dass ich eben dann vor allem auch für Nivea stehe. Klar, so, und ja, für Hautpflegeprodukte und eben dann auch für Shampoo gegen Spliss. Aber das ist eben dann das mit dem Trainer mal nur nebenbei.
Gut. Ja, aber viele, die dich nicht vom Fußball kennen, kennen dich wahrscheinlich von... Das heißt Super Ricci, oder?
Super. Was? Ja, Super genau, Ricci, genau. Genau, da genau. Bin ich schon so groß gewertet, ne?
Wie kamst du damals, ich meine, auf diese Idee?
Es war so, dass ich beim Radio war seinerzeit und es wurde eine Comedy-Redaktion gegründet und wir haben dann eine mit vier Leuten, die von Oliver Fersch, heißt der junge Mann, der hat so die aus seiner Sicht damals drei lustigsten Menschen aus Nordrhein-Westfalen vom Radio zusammengetrommelt und da hatte ich das große Glück, dass ich einer von den dreien sein durfte und dann haben wir eine Serie, die hieß Die Tankstelle, kreiert, wo halt immer Leute mit dem Autos vorfahren und tanken. Und es gab einen Tankwart, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Und ich hatte diese Figur Ricci beigesteuert. Also den Namen haben wir dann gemeinsam gefunden, aber ich habe damals gesagt, ich kenne einen, so, hey, warst du alter, krass und so, ne? Ich kannte vom Fußball halt, kannte ich so ein paar, die so drauf waren, ne? So, hey, warst du, so. Und da gibt's ein, zwei, die so, kann ich mich erinnern, waren wir nach dem Sport, nach dem Training, hieß es dann, sagte einer, du hör mal, wo ist denn der Michael? Dann sagte einer so, ja, der Michael, der ist doch in Kenia. Im Urlaub. Und dann sagte einer von den Ritchies so, nee, der ist nicht in Kenia, der ist in Afrika. So. Und er hatte immer so Sprüche drauf. Und das fand ich irgendwie super lustig. Und deswegen hatte ich dann so einen beigesteuert. Und dann haben wir die Serie gemacht, die lief so mäßig erfolgreich. Aber diese eine Figur, die von mir gesprochen wurde, die fanden die Leute toll. Die haben dann angerufen, ja, so einen kenne ich, der sitzt im Bus immer hinter mir. Ne, so. Und dann sind wir hingegangen, haben dann eigentlich nur den Ritchie gemacht, also Geschichten rund um diese Figur Super Ritchie oder Ritchie war am Anfang, Super Ritchie kam dann als Folge davon. Und das war dann einfach ein Riesenerfolg.
Sind eigentlich deine Stimmbänder versichert?
Nein, aber eigentlich hast du vollkommen recht. Müsste ich eigentlich machen, oder? Ich
weiß, das ist doch dein Kapital, oder nicht?
Das ist mein Kapital, aber geht's denn sowas in Deutschland überhaupt? Oder müsste ich da jetzt irgendwie nach England?
Wenn ich jetzt Versicherungsvertreter wäre, würde ich dir sofort was verkaufen, aber ich bin keiner.
Verstehe. Du meinst so, wie Jennifer Lopez sich das Hinterteil hat versichern lassen und David Beckham seine Beine, müsste ich mir die Stimme, naja, verkehrt ist es nicht. Also, ne, es ist eigentlich,
gibt's das, ja?
Also, ich weiß nicht, ob es ist, aber ich versuch's mal Ich recherchiere mal.
Seit Anfang des Jahres bist du auch im Fernsehen ständig zu sehen am Freitagabend oder fast regelmäßig bei Riverboat. Mhm. Wie kommt es dazu? Dass sie waren ja schon relativ viele bei Riverboat.
Es waren schon sehr, sehr viele. Und jetzt haben sie gesagt, komm, jetzt ist auch egal.
Jetzt ist alles egal. Jetzt nehmen wir den Matze.
Jetzt nehmen wir Matze. Jetzt wurscht. Es war so, dass ich ja eigentlich als Moderator angefangen habe. Ich bin ja gelernter Radiomoderator, sogar ausgebildeter Hörfunkredakteur. Ich habe früher schon viel natürlich moderiert, auch Veranstaltungen moderiert. Ich mache ja jetzt auch sehr viele Events, wo ich nicht nur als Comedian auftrete, natürlich auch als Parodist, aber auch manchmal als Moderator.
Du bist ja auf Tour ständig mit deinem Programm.
Genau, Mut zur Lücke ist ja mein aktuelles Programm, bin ich auf Tour. Da bin ich ja auch Entertainer, wenn man so will. Also ich bin natürlich Stand-Up-Comedian, aber auch Parodist. Und ich singe aber auch hier und da mal. Es ist eigentlich ein Entertainment-Programm, wirklich ein cooler Abend, sage ich nicht, weil ich es bin. Auch.
Ja, klar.
Sondern weil es auch wirklich bei den Leuten super ankommt. Aber ich habe immer moderiert und ich habe dann zwei Gastmoderationen machen dürfen beim Riverboat letztes Jahr. Und im Zuge Kachelmann hat dann irgendwann entschieden, dass er aufhören möchte. Ja, und da bin ich jetzt, Lippi ist ja einer von denen, der auch mit dabei ist und Klaus Brinkbäumer und ich. Und das ist natürlich eine tolle Sache, dass ich jetzt freitags abends eine Talkshow, eine der größten Talkshows im deutschen Fernsehen.
Muss man wirklich sagen, die Einschaltquote ist wirklich spektakulär. Ich glaube, das ist von allen Talkshows im dritten Programm die, die am meisten gesehen wird. Gell?
Ich glaube, ja, ich meine mit dem NDR-Talkshow, mit der NDR-Talkshow zusammen und MDR Riverboat, glaube ich, sind, so wie ich das, ja, die erfolgreichsten, meine ich.
Marktführer.
Genau.
Wenn man überlegt, was da so alles läuft, SWR-Talkshow, dann die Riverboat und auch hier die NDR-Talkshow und da ist schon auch ein Kampf um das Publikum.
Aber absolut.
Ich glaube, die Leute wollen heute die Menschen etwas näher kennenlernen und solche Talkshows, finde ich gehe da gerne hin, mir macht Spaß.
Ich gehe da auch gerne hin, weil vor allem ist es ja dann auch wirklich, das ist ja auch, sagen wir, oftmals hast du im Fernsehen so, du hast so deine 2 Minuten, ne? Bist irgendwo eingeladen, dann fragt dich einer 2 Minuten was und dann bist du auch schon, kommt auch schon der Nächste und da hast du ja oft eine Zeit, wo es wirklich eine Viertelstunde dann auch nur um dich geht und das finde ich dann ja auch, das ist auch für den Gast einfach, ist ein tolles Gefühl und das ist aber auch für mich und ich bin in dem Moment nicht übrigens, bin ich kein Comedian, ich bin dann wirklich der Moderator und der Talkshow Master, wie man früher gesagt hat, der vielleicht auch mal einen Gag reinbringt, aber der sich am Gegenüber interessiert, oder?
Und man muss sich, glaube ich, auch ganz gut vorbereiten, wenn so Gäste kommen, oder? Wie machst du das?
Du bist ja jetzt auch in Kürze bei uns und der Grund, warum ich hier diesen Podcast überhaupt angenommen habe.
Ja, das
habe,
ist jetzt ein Vorgespräch, ein offizielles Vorgespräch.
Ein verkapptes Vorgespräch, was du gar nicht weißt.
Genau.
Verdiese. Ich schicke gleich ein Foto an die Redaktion und schreibe.
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um die Sendung perfekt zu machen.
Und dann sagen die, Alter, der ist ja, der fährt
ein Ehrgeizling, verstehst du?
Wahnsinn.
Zurück zu deinen Parodien.
Ja, ja.
Also du, mein Oliver Kahn, Dieter Bohlen, wir haben ja vorhin schon gesagt, Jürgen Löw und so weiter. Rufen die schon mal an und sagen, also jetzt reicht's auch mal oder gibt's sowas nicht?
Nein, sie haben ja meine Telefonnummer gar nicht.
Also.
Nein, doch, ich glaube schon. Also Jürgen Klopp müsste meine Nummer haben. Ich habe seine Nummer auch. Aber es ist, also ich sag mal so, ich glaube mittlerweile weiß man ja auch, wie ich ungefähr bin und wie ich ticke. Und dass mein Anliegen ist ja nicht, dass ich Leute in die Pfanne haue oder dass ich sie vorführe, überhaupt nicht, sondern es geht ja um das Lachen, also das gemeinsame Lachen. Natürlich auch über die Eigenart des jeweiligen. Und ich glaube, das ist auch für den, der dann parodierte, erstmal auch nicht immer so einfach ist, weil man vielleicht auch manchmal denkt so, oh Gott, so mache ich immer. Oder aber man weiß, dass man so macht und hofft aber, dass es keiner mitbekommt. So, aber trotzdem ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass die Menschen am Ende trotzdem positiv dastehen und dass man sagt, Mensch, der ist, deswegen finde ich es auch cool, wenn ich das Original treffen kann und der dann, ich habe mit Lothar jetzt ein, zwei Sachen gemacht gehabt und Lothar selber haut dann so Sprüche raus, Matze, mit Frauen aus Osteuropa, da kenne ich ein bisschen besser aus als du und das ist ja, ja
das,
nein.
Und das ist ja auch eine Tatsache.
Ja, aber es ist auch geiler, wenn er das sagt, als wenn ich daneben das sage, sondern,
ja, klar,
weil dann
ja,
zeigt er ja einfach eine gewisse Größe und Lothar ist ich schätze den sehr, ist ein super netter Typ, der einfach wahnsinnig viel Ahnung von Fußball, einer unserer erfolgreichsten Fußballer, glaube ich, die wir jemals hatten. Aber hat er natürlich, hat er auch Humorpotenzial und Comedypotenzial und so. Und ich gehe aber immer nur so weit, also das, was quasi das Original preisgibt, darüber spreche ich. Und das, was nicht preist, das würde ich niemals anrühren.
Was ist denn für dich überhaupt ausschlaggebend, um jemanden zu parodieren?
Also es ist schon schön, wenn er natürlich einfach ein paar Ecken und Kanten hat. Also entweder die Stimme oder das Aussehen oder beides oder auch die Charaktereigenschaft logischerweise. Weil wenn es so jemand, der zu moderat ist, will ich mal formulieren. Natürlich kannst du den auch parodieren. So, ne? Also sagen wir mal einen Talkshow-Master, einen anderen. Kannst du auch parodieren, klar.
Also ich wäre nicht dafür geeignet.
Doch, natürlich wärst du dafür geeignet. Auf jeden Fall. Allein schon so mit dem Werbung optisch mit dem Schnäuzer und so weiter. Österreichischer Background oder das auf jeden Fall. Aber ein Moderator ist halt moderat und natürlich kannst du ihn parodieren, aber es ist immer schön, ne, mal an Louis van Gaal, der ja mal Trainer bei Bayern war, der ja. Ich denke, dass wir versuchen bei dem Verein FC Bayern. Das ist ja du. Da hast du natürlich, das ist ja viel auffälliger, viel plakativer, da kannst du ja viel mehr mit arbeiten.
Ja.
Das andere erschöpft sich trotz allem relativ schnell. Ich will es jetzt mal so formulieren. Du bist immer halt dann in der Rolle des Moderators und selten in der privaten Rolle, während ja ein Jogi Löw eben durch dieses mit den Haaren und wenn er dann da mit dem Pullover und ein bisschen mehr bietet.
Wir kommen jetzt gleich zum Genuss. Noch eine Frage zu deinen Auftritten. Stand-up-Comedian, für mich was Wunderbares. Ich gucke das wahnsinnig gerne. Ich möchte gerne was wissen, was hinter der Kulisse passiert. Ist das alles vorher exakt einstudiert oder ist da sehr viel Spontanität dabei?
Beides. Also es ist natürlich so, dass du als Vollprofi eigentlich ein Programm auf die Bühne stellst, wo du weißt, das funktioniert auf jeden Fall.
Aber die Beuten müssen doch irgendwie auch sitzen. Ich meine,
ja, natürlich. Also das ist schon so, dass du eben wirklich du schreibst Texte zu bestimmten Themen, ja, oder du hast eine Parodie oder du hast einen Song, ist ja klar, du hast ein Video, was im Hintergrund vielleicht läuft, was das Ganze unterstützt. Das erarbeitest du dir natürlich, bevor die Tournee losgeht, im besten Fall auch mit einem Regisseur, baust die Versatzstücke zusammen. Und dann gehst du irgendwann, dann machst du mal so Testauftritte in einer Mixshow, wo du mal sagst, da mach ich mal 5 Minuten davon was und 10 Minuten davon was, um einfach zu gucken, funktioniert's auch. Es gibt ja auch Gags, habe ich auch schon erlebt. Da hast du einen Gag, ne? Da denkst du, das ist der geilste,
ja, das
ist
alles.
Der beste Gag.
Und da lacht oder keiner.
Keine Sau. Und dann denkst du,
was ist denn das hier?
Ja, und genau. Und dann denkst du dir, ja gut, das Publikum hat irgendwie wieder versagt und so, ne? Es liegt nicht an mir, der Gag ist super. Und dann bringst du den noch 3, 4, 5 Mal und die Reaktion ist immer die gleiche. Und du stellst fest, okay, ich bin der Einzige, der es witzig
also
findet.
Also ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich mache ja so Laugh live genießen auf der Bühne, was erzählen und dann kriegen die Leute das Essen. Ich finde, es ist auch ein extremer Unterschied Norddeutschland zu Süddeutschland. Wie findest du das?
Ja und nein. Also der Norddeutsche braucht vielleicht am Anfang einen Tacken länger. Aber
ich habe immer das Gefühl, die freuen sich so nach innen.
Ja, das gibt's. Es gibt wirklich Menschen, und dann, kennst du das nicht? Da sitzt einer in der ersten Reihe, der verzieht keine Miene, hat verschränkte Arme, guckt auf die Uhr, ne?
Und du denkst, was ist denn jetzt los?
Du denkst so, ey, warum kommt der denn hier hin? Wieso bleibt der denn nicht zu Hause? Oder ist das der Hausmeister oder ist er von der Putzkolonne? So. Und dann machst du den Fehler, wenn du neu bist oder jung bist oder anfängst, dass du immer versuchst, diesen Mann anzuspielen. Du willst, dass der jetzt lacht.
Das geht dir doch so auf den Senkel, wenn da einer sitzt, der nicht reagiert. Denkst du, um Gottes Willen, bin ich so schlecht heute oder was?
Genau, aber die Erfahrung hat gezeigt, und das habe ich mehr als einmal erlebt, nach der Show, Autogramme, Fotos.
Kommt der zuerst?
Als allerletzter steht der da noch, kommt zu dir und sagt, Entschuldigung, Herr Knob, kann ich Ihnen mal was sagen? Und ich so, ja, ich muss sagen, das war das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Und du denkst dir, der will mich verarschen. Ne?
Der will dich verarschen.
So, nein, also wie sie diese Ruhe, die sie und die Geschichten und wie sie das und wie sie diese Stimme und auch diese Gags und so. Ich habe mich richtig köstlich amüsiert. Und du denkst, das kann nicht sein. Warum zeigst du es nicht deinem Gesicht?
Ja, es gibt manche Leute, Wahnsinn, die können das nicht zeigen, wahrscheinlich.
Nein, die können es nicht zeigen. Aber zum Thema Spontanität. Und wenn du dann aber ein Programm hast, wo du weißt, das funktioniert, auch wenn ich 40 Grad Fieber habe und einen ganz schlechten Tag, kann ja alles mal sein, dann hast du diese Freiheit, spontan zu sein. Dann mache ich ganz viel mit dem Publikum. Ich gehe runter, ich suche mir jemand raus. Und das, was ich da mache, ist alles nur an dem Abend. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt reicht's auch, dann gehe ich wieder zurück zu dem Geschehen, was ich dann mich so als Raster vorbereite.
Ich würde mich so gerne noch viel länger mit dem Thema beschäftigen mit dir, aber jetzt kommen wir mal zu deiner Kindheit. Ich meine, wir müssen ja oder wir wollen ja im Genuss-Podcast auch ein bisschen über Genuss sprechen.
Natürlich.
Ich meine, die prägendste Zeit ist ja die Kindheit. Wie war es bei dir essensmäßig zu Hause? Hast du da Dinge, die dich ständig noch begleiten? Oder war es eher so, dass die Borsten zuerst verkauft wurden und dann hast du das Schwein gegessen? Oder wie war das?
Nee, also ich habe ja in der Tat, auch mal ein Kochbuch geschrieben. Kochen mit zwei linken Händen. Und da sind auch ein paar Gerichte natürlich aus meiner Kindheit drin, weil ich ja meine Mama dabei genommen habe für das Buch. Mhm. Zum Beispiel der Klassiker Kartoffelsalat. Jetzt wirst du sagen, naja, Kartoffelsalat kannst du ja an jeder Ecke kaufen.
Nee, aber
der
Kartoffelsalat ist schwierig.
Voll.
Eines der schwierigsten Gerichte.
Und der Kartoffelsalat von meiner Mutter, der war oder ist überragend. Der ist sensationell.
Und was ist das Besondere daran?
Ich habe den wirklich mit meiner Mama zusammen gekocht. Ich selber habe ihn 2-3 Mal versucht. Der ist mir noch nicht so gelungen, aber es ist so einfach diese, Mayonnaise ist ja nicht gleich Mayonnaise. Und die Anzahl von Mayonnaise, ob 1 Löffel oder 4 oder 5, ist ja wichtig. Und früher haben wir immer gesagt, der Kartoffelsalat, da muss auf der Heizung erstmal noch 3-4 Tage ziehen, damit er richtig lecker ist. So, dann hat die da immer so.
Hygienisch einwandfrei.
Ja, da hat die so kleine Gürkchen da immer so reingeschnippelt und so weiter. Yeah. Und dann hast du manchmal so einen Kartoffelsalat. Ich habe früher Ferienjob gemacht, im Fleischereinkauf. Ne? Mein Onkel hatte da gab es Kartoffelsalat immer in diesen Plastikdinger.
Eimern.
war kein Vergleich. Also das war so, wo du denkst, ja, ist Kartoffelsalat, ist Mayonnaise dran und eine Kartoffel drin. Aber schmeckt überhaupt nicht so. Wie bei meiner Mutter ist es auch so, dass diese Kartoffel, die eine Kartoffel so ein bisschen an der anderen so dran pappt, aber nicht so, dass es klebrig ist, sondern dass es einfach bissig ist. Ich kann das gar nicht erklären.
Es ist extrem schwierig. Voll. Es fängt an bei der Kartoffelsorte, dann gibt es natürlich so viele Variationen mit Brühe, mit Mayonnaise und vieles mehr. Also ist ähnlich wie Reiskochen. Ja. Wir diskutieren oft im Fernsehen und auch zu Hause, was ist der perfekte Reis? Die wenigsten Leute können Reis kochen, obwohl es nur um Reiskochen geht. Da geht es um das Verhältnis Wasser zu Reis.
Genau.
Und wie oft wäscht man den und so weiter und so fort. Also da gibt es, und da sieht man jetzt wieder mal, bei den einfachsten Gerichten oft die größte Herausforderung, oder?
Absolut, absolut. Oder also mein Lieblingsgericht als Kind war immer Pflaumenknödel. Ja,
Zwetschgenknödel.
Zwetschgenknödel, genau.
Mit außen Kartoffelteig.
Richtig, Kartoffelteig,
ja,
ist
genau.
Auch da in meinem Buch drin und den habe ich als Kind geliebt. Wenn ich von der Schule kam und ich wusste, es gibt Zwetschgenknödel, also meine Oma mütterlicherseits kommt ja so aus dem Sudetenland, ne, und da waren dann Gnädel, und wie es immer heißt, die waren natürlich da weit vorne. Und dann so ein bisschen mit so Kartoffelbrösel oben drauf, so Paniermehl und Zucker und dann so heißes, also weißt du, so Butter zerlassen irgendwie in so einer kleinen Pfanne und das kippst du oben drüber, dann schneidest du das durch, holst den Kern da aus der Pflaume raus, wenn er noch drin war. Aber da hätte ich mich reinlegen können. Da kann ich mich heute noch reinlegen.
Meine Mutter hat früher meinen Würfelzucker reingemacht, den hat sie in Stroh rumgedrängt. Kennst du Stroh rum noch?
Ja, selbstverständlich. Als Kind hast du dann Stroh rumwürfel oder was? Ja,
wahrscheinlich, damit wir abends
spielen. Einiges klar, Johann. Jetzt wird mir einiges klar.
Hör auf jetzt. Sag mal, wenn man dich so sieht, jetzt hast du gerade erzählt, ja, was du alles machst hier, Tournee und Fernsehen und so weiter und so fort. Um fit zu bleiben, wie wichtig ist für dich das tägliche Essen dabei?
Sehr wichtig. Also wir kennen das ja alle, wenn wir unterwegs sind, dass du oftmals so ein Husch-Husch-Essen zu dir nimmst. Das mache ich natürlich auch mal und ich finde, das muss auch mal sein. Du musst auch mal sündigen dürfen. Das ist genau wie bei den Fußballern, wenn du in Askese lebst, das ist auch nicht gut. Du musst auch mal sagen, ich gönne mir heute mal eine Pizza, aber wenn du sie isst, musst du sie auch richtig genießen und nicht so dieses, das ist die 10. Pizza in der Woche und eigentlich schmecken die alle gleich. So, aber trotzdem ist es, glaube ich, schon oder für mich auch sehr wichtig, dass du Gemüse zu dir nimmst, dass du, ich esse auch gern mal glutenfreies Brot, nicht weil ich irgendeine Unverträglichkeit habe, aber weil ich festgestellt habe, es tut meinem Bauch gut.
Ja, es ist wirklich so.
Wenn ihr nicht so viel.
Ohne Witz, wirklich.
Ja, genau. So viel Brötchen. Und da erinnere ich mich immer dran, früher, als ich zu Hause gewohnt habe, bei meiner Mama und meinem Papa, da gab es Brötchen immer nur samstags. Wir hatten früher immer Graubrot oder Kassler.
Das haben die selber gebacken wahrscheinlich.
Zum Teil, ja, zum Teil, genau. Und ich habe auch so eine Brotbackmaschine. Da kannst du ja auch so die diverse Backmischungen reinpacken mit Nüssen und so. Und das schmeckt viel geiler oft, als wenn du es irgendwo beim Bäcker kaufst. Also nichts gegen die Bäcker und so, die machen einen geilen Job. Aber du weißt, wie ich es meine. Und deswegen achte ich da schon sehr drauf und halte gutes, gesundes Essen für sehr wichtig. Und wenn du Sportler bist, also ich laufe ja zum Beispiel auch oder ich bin auch mal ein
Fitness. Spielst du immer noch Fußball?
Ich versuch's. Also mittlerweile eher so alte Herren natürlich, aber es ist eine Leidenschaft. Und wenn du einmal Fußball, dieser Geruch von frisch gemähtem Rasen und dann dieses runde Leder, wenn du dagegen trittst, dann rollt das und rollt sogar manchmal bis ins Tor. Das ist, wenn du Fußballer bist, die jetzt zuhören und das auch ihr Leben lang gemacht, die wissen genau, was ich meine. Andere sagen, so.
Ja,
aber da gehört auch eine gewisse gute Ernährung dazu. Deine Muskeln müssen ja auch Futter haben, dass sie wachsen können. Wenn du nur trainierst und gibst dir nichts zu essen, dann werden die auch nicht größer.
Also ich glaube, dass ein sehr großer Anteil sogar für Leistungsfähigkeit die Ernährung hat. Das kann man nicht nicht nur schlafen und mit Musik hören, kann man das, glaube ich, nicht wettmachen.
Nee. Also mir hat mal jemand gesagt, wo ich dann auch mal so irgendwie hinfahre, so Osteopathie und so, die hat mir mal gesagt, pass auf, wenn du den Sport, den du machst, 3-4 Mal die Woche, dann musst du dem Körper, du musst dem das richtige Benzin geben, weil sonst zieht der irgendwann die Mineralien und Vitamine aus den Organen, weil die Muskeln sie ja haben wollen und dann fehlt dir das da. Deswegen, wenn du Sport machst, musst du dem Körper auch was das geben und den Muskeln das geben, was sie brauchen, um eben auch wachsen zu dürfen und zu können. Fand ich einen interessanten Aspekt.
Gehst du gerne essen oder kochst oder lässt du zu Hause kochen?
Also ich glaube, es hat ja alles seinen Reiz. Also selber kochen ist, glaube ich, einfach deswegen schon manchmal wichtig, es wird dir ja dann immer bewusst, was für ein Aufwand oftmals dahinter steht, ne? Und gerade denke ich dann wirklich auch manchmal noch an meine Mutter früher, wo ich mal denke, du bist dann von der Schule gekommen, hast da so reingeschaufelt, dass einen den einzigen Kommentar, den du gegeben hast, ja, alles klar, danke.
Oder gibt's noch mehr? Oder
gibt's noch mehr? Ja, oder gar keine Würstchen? Keine Soße? So, verstehst du? Und dann hast du einen sparsamen Gesichtsausdruck. Also, und dann denkst du dir so, Und deswegen ist das, glaube ich, einfach, ist mir auch schon ein paar Mal so passiert, gerade im Zuge dieses Kochbuchs habe ich ja auch sehr, sehr viel gekocht und so. Da habe ich festgestellt, Wahnsinn, wie du einfach nur so ein normaler Hamburger, ja, wenn du jetzt nicht so ein im Supermarkt, sondern du ein Hamburger, der so, wo du mit Zwiebeln, mit
guten Soße, Gurken,
mit guter Soße, Teriyaki-Burger und so. Alleine daran bist du schon, eine Stunde bist du beschäftigt damit, gefühlt. Und dann ist das so ein Weg, so tipp, weg.
Ja gut, aber das ist beim Essen ja verrückt. Allgemein so.
Ja, ja. Aber dann genießt du es auch einfach viel mehr. Aber essen gehen ist auch toll. Und ich bin ehrlich, das natürlich ist so ein Buffet im Hotel, hat auch was für sich. Da kannst du gerade, wenn du jetzt mal Probleme hast mit irgendwelchen Produkten, kannst du dir das raussuchen, was du gerne möchtest. Das ist der Vorteil. Ich finde aber, dass wenn du am Tisch sitzt und bedient wirst, kommt viel eher ein Gespräch zustande. Weil sonst steht immer einer auf und ist weg. Und wenn er wiederkommt, ist das Gespräch schon an einer ganz anderen Stelle. Also genau, es hat eine andere Energie, finde ich.
Ich finde, und das, dazu stehe ich auch, dass mit netten Menschen in einer tollen Atmosphäre zu sitzen, ein tolles Gespräch zu führen, gut zu essen, was Gutes zu trinken, ist nach wie vor eines, für mich eines der wichtigsten Momente. Das baut mich sehr auf. Nicht, weil ich jetzt Koch gelernt habe, sondern weil ich einfach finde, da kommt man sich so nahe. Man sagt nicht umsonst, bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen.
So ist es. Ja, ja, weil du eben dann auch, und dafür brauchst du aber auch diese, wenn du, sag mal, du bist im Restaurant, du bestellst was, bis von der Bestellung bis zum Zahlen vergehen ja schon mal anderthalb Stunden. Und wann haben wir in dieser heutigen Zeit, oder nehmen wir uns die Zeit, anderthalb Stunden uns gegenüber zu sitzen?
Das ist schon, ich fand im guten Restaurant schon noch eher wenig Zeit.
Ist noch wenig, ja, genau. Und uns wirklich zu unterhalten und auszutauschen. Und das ist, deswegen halte ich das für einen sehr wichtigen kommunikativen Aspekt.
Wir sind heute zusammengekommen, um ein Gespräch zu führen, aber auch um etwas zu essen und zu trinken. Und meine Frage ist natürlich,
ich habe hier eine Tasse Kaffee stehen, die ist schon kalt.
Ich kann sie jetzt vergessen.
Ist kalt.
Ja. Kaffee brauchen wir jetzt keinen mehr. Ja. Wie stehst du denn zu Süßspeisen?
Also ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Ja,
bitte,
ich war mit meinen Eltern, ich weiß nicht, wann das war, 1900 irgendwas, war ich in Kleinwalsertal im Skiurlaub, ja, über Silvester.
Kenne ich noch, werde ich nie vergessen. Ifen Hotel, sagt ihr das noch was?
Ja, der Ifen 2000 ist, glaube ich, so ein Skigebiet.
Genau, Ifen Hotel. Und da war ich bei Witzigmann, das war 1982. Und da bin ich dann mit meiner Freundin ins Kleinwalsertal gefahren. Und da gab es diesen Wein Baron de L, sagt dir vielleicht nichts.
Nee, das sagt
so eine spezielle
nichts,
Flasche aus Frankreich. Und die hat damals schon 100 und, weiß nicht mehr, D-Mark, 125 D-Mark, hat meine Freundin gesagt, sag mal, du bist ja vollkommen bescheuert. Wie kann man denn für eine Flasche Wein damals, musst du mal vorstellen, so viel Geld ausgeben? Aber ich fand die Flasche so toll, deswegen wollte ich unbedingt mal diesen Wein trinken.
Ja,
und du warst dann da in Kleinwalsertal?
Ich finde übrigens, in der Tat ist eine Flasche beim Wein auch wichtig. Selbst das Etikett ist wichtig. Findest du nicht? Ich finde, wenn das Etikett bei der Weinflasche gut aussieht, rede ich mir selber ein, dass er besser schmeckt.
Ja,
ja, finde ich.
Unabhängig
schon.
Vom Preis.
Unabhängig vom Preis. Hallo, Preis im Restaurant, das weißt du doch besser als ich. Also wenn da steht 20 Euro, dann denkst du, bin ich wieder sparsam unterwegs, komm, ich nehme den für 29. Und dann gehst du in den Supermarkt, da kostet die Flasche, die 20 Euro kostet 3,50 Euro und die für 29 kostet 4,50 Euro.
Also so extrem ist es
jetzt. Ja, bei dir jetzt nicht, aber so im klassischen Urlaubshotel. Aber was ich sagen wollte,
wir sehen jetzt beim Dessert
Silvester.
Ja.
Silvesterbuffet haben meine Eltern, ich weiß es noch, 80 Mark pro Person bezahlt. 80 Mark. Riesen-Silvester-Buffet im Hotel. Und mein Papa und ich haben uns wo als allererstes angestellt?
Beim Dessert.
Beim Pudding. So, und dann hat mein Vater erstmal den Vanillepudding, ich habe den Schokoladenpudding, da gab's nur Eis. Und meine Mutter hat sich jemand aufgeregt und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr beiden alleine 160 Mark und ihr esst nur, was ist denn mit dem Lachs und was ist denn mit dem Entrecôte und was ist denn mit der Dorade? Und mein Papa hat gesagt, nee, ich probiere jetzt erstmal noch die rote Grütze, die sieht richtig lecker aus. Am Ende waren wir beide satt. Und ich glaube, ich habe gar nichts gegessen vom Buffet und mein Vater hat dann so, nur meine Mutter nicht sauer ist, ein Stück vom Lachs gegessen, das war's.
Dann bin ich ja froh, dass ich jetzt was Süßes habe. So, Jetzt komme ich gleich wieder, gell?
Ja, Kaiserschmarrn, ja. Ich bin ja zum Beispiel, ist auch in meinem Buch, ja, ohne Kaiserschmarrn, Freunde, hallo, ja, diese, kann man gar nicht leben.
Ist das ein Lieblingsgericht von dir?
Ja, so alles, was so Pfannkuchen und so, den kann man ja auch schnell selber machen. Also Pfannkuchen ist ja wirklich schon mal eben schnell in der Pfanne. Das kann ja selbst der, der jetzt gerade bei zu Hause aussieht, bei Muttern, kriegt das auf die Kette. Und Kaiserschmarrn ist ein bisschen komplizierter natürlich, aber ist so mit entsprechend mit Apfelmus und mit so ein paar Rosinen. Ich mag Rosinen, manche nicht. Natürlich Puderzucker und wenn der so fluffig ist und so, schmeckt der geil.
Also ich kann dir schon mal eins sagen, mit Kaiserschmarrn kann ich jetzt nicht dienen.
Der muss ja auch, wenn der frisch gemacht ist, ist das auch nicht so mal eben, ne?
Ja, es gibt jetzt was anderes. Lass dich überraschen.
Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Oh, es gibt was zum Trinken. Mhm. Super.
Das ist jetzt eine Joghurttorte oder eine Joghurtschaumtorte mit Basilikum Pesto, Minze und mit Erdbeeren. Ja. Ich finde, es ist eine schöne Kombination, gerade diese Minze, dann dieses Basilikum Pesto und eben auch diese leicht säuerliche Creme. Mhm. Schmeckt mir sehr gut. Ist auch ein bisschen ungewohnt, dass man Basilikum macht zu einem Kuchen, aber ich finde, es passt ganz gut, gell?
Es war aber wirklich so. Ich habe gesehen, Basilikum, ich wollte das als Gag gerade machen.
Nein, nein, ist kein Gag.
Das ist echt so, ne?
Das ist Basilikum-Pesto, genau, oder Basilikum-Creme. So, ja, jetzt stoßen wir an. Ich habe hier was aus Deutschland, aus dem Breisgau, Geldermann Rosé, passt sehr gut zu den Früchten, roten Früchten.
Und? Herrlich.
Herrlich, gell?
Wirklich. Also das ist so.
Es passt sehr gut zusammen.
Ich bin ja so ein Kuchen, ich bin wirklich ein Kuchenesser.
Ja?
Ja, es gibt ja so Menschen, das ist wiederum natürlich für den eigenen Bauch nicht so gut. Aber am Ende muss ich sagen, ich esse wirklich super gerne Kuchen.
Sind in dem Buch, deinem Kochbuch mit der Mutter, sind da auch Kuchenrezepte drin?
Nee, Kuchen sind nicht drin.
Nicht?
Nein, also es gibt natürlich Nachspeise, Dessert ist da schon auch drin, aber ich glaube ein Kuchen, ich müsste mal überlegen, haben wir einen Kuchen drin? Ich meine, einen Kuchen hätten wir nicht drin. Aber müssten wir eigentlich reinnehmen. Ich muss nochmal ein Buch schreiben, wo es um Kuchen geht.
Ja,
ja, ich habe als Kind immer schon gebacken übrigens.
Ja?
Ja, ich habe als Kind immer so Käsekuchen und sowas und Apfelkuchen, das habe ich immer. Ich hatte einen Freund, einen Kumpel damals aus der Schule, der hat auch immer gerne bei denen zu Hause, die hatten irgendwie 7 Kinder, da wurde immer, jede Woche wurde der Kuchen gebacken, also da war weil da immer Besuch war. Und der hat dann auch immer Kuchen, dann haben wir da teilweise einfach so als Hobby im Alter von, weiß ich nicht, 9, 10 haben wir Kuchen gebacken. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, habe ich auch gemacht.
Ich habe übrigens nur Koch gelernt, weil meine Mutter hat immer gebacken und wenn das nicht so perfekt geworden ist, war die immer total traurig. Und ich wollte das als Kind verhindern, dass die Mutter traurig ist und dann habe ich immer geholfen in der Küche. Und das hat durch dieses Helfen meine Leidenschaft für das Kochen entwickelt. Das war für mich sozusagen die Initialzündung, dass ich dann später den Beruf Koch gelernt habe.
Aber hast du das immer schon so, bei mir habe ich ja immer das Gefühl, dass ich immer schon gewusst habe, dass ich sowas mache, ohne dass ich es gewusst habe. Also wie so ein Bauchgefühl, was man aber nicht beschreiben kann. Und irgendwie habe ich mir gedacht, was mache ich denn mal? Industriekaufmann oder vielleicht mache ich auch irgendwie was bei der Bank. Und im Nachhinein denke ich mal so, es war eigentlich klar, dass du sowas machst, obwohl ich es überhaupt nie gedacht hätte. War das denn für dich immer schon klar, dass du Koch
wirst? Nee, ich habe noch, also meine Idee war noch Gärtner. Also ich habe wirklich sehr viel Freude gehabt im Garten. Und das muss ich auch sagen, ich war sehr engagiert in der Kirche. Ich bin katholisch und ich war Ministrant über viele, viele Jahre.
Ich auch.
Du auch.
Messdiener.
Wahnsinnig. Wie viele Jahre warst du?
Bis 14.
Wahnsinnig.
Ja, ich habe das, also glaube, wann habe ich angefangen? Mit 9 oder mit 8 oder so, ne? Kann man glaube ich anfangen. Und dann war das so, der Fußball hat dann dafür gesorgt, dass ich aufgehört habe, weil es war immer so, dass als Messdiener war immer Kirche 18 Uhr samstags.
Und da war Sportschau.
Sportschau und 10 Uhr morgens. Da war Fußball von meiner Jugendmannschaft.
Ach du meine Güte.
Ja. Und dann musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich wirklich ein Gespräch damals geführt in der Kirche mit der Küsterin, die gesagt hat, Matze, was ist denn los und was ist denn das Problem? Und die hat das Gefühl, ich wäre vom Wege abgekommen. So, weißt du? Und ich habe gesagt, nein, ich bin genau auf dem richtigen Weg.
Lieber Gott.
Ja, lieber Gott. Ich habe nur den Fußball, ich bin jetzt für den Fußballgott. So. Und sie hatte dann auch Verständnis, fand es aber trotzdem traurig und schade und hatte gesagt, wenn du zu uns zurückkommen möchtest, bist du immer willkommen. Das war, fand ich auch so geil, als wenn ich sage, ich als Kind bist du ja oder Jugendlicher, denkst du dir, hallo, wovon reden wir denn hier?
Aber so viele Leute, Gottschalk, Jauch, also ich glaube Stefan Raab auch, alle waren Minister. Dran, gell?
Ja, viele. Ja, ja. Ja, aber das war irgendwie zu damals, ganz früher, glaube ich, noch mehr. Da war das aber einfach so, das war so. Also es war irgendwie so gefühlt, wenn du irgendwie zur Kommunion gegangen bist und dann machte der eine, war dann Messdiener und dann hast du gesagt, ja komm, dann fahren wir alle mit demselben Bus. Fahre ich auch, mache ich auch. Aber ich saß in der Kirche immer, wie war das bei dir? Warst du mehr so ein strebender Messdiener oder mehr einer, der so durchgezogen wurde?
Nee, ich war schon ehrgeizig. Also ich musste nur eins sagen, das war vielleicht ein bisschen mein Fehler. Mhm. Meine Konzentration hat nicht bis zum Ende des Gottesdienstes ausgereicht. Warum? Wenn wir die Hostie verteilt haben und ich das Tablett gehalten habe, früher habe ich noch ein Tablett runtergehalten, heute reicht man ja die Hand, ja. Mhm. Dann habe ich meistens schon gedacht, was gibt es heute Mittag zu essen, weil ich Hunger hatte, weil ich mich immer gefreut habe, wenn ich nach Hause kam. Da
war halt der Koch schon in dir drin. Ja,
was die Mutter gekocht hat. Was ist das?
So eine Hostie mit Basilikum-Dressing, ja. Das wäre doch viel schöner. Da muss man noch eine Soße reichen, das ja, zu der Oblate.
Man
müsste
da vielleicht kreativer werden, oder?
Ja, was nimmt er da für einen Messwein? Oh, das Etikett sieht schon nicht gut aus. Also bei mir war es immer so, ich war immer beim Klingeln, kennst du das mit dem
Klingeln? Ja, Klingelbeutel.
Ja, die Klingel. Klingelbeutel war ja
rum. Also unten beim Klingeln.
Klingelbeutel, das habe ich immer gerne gemacht, weil dann wusste ich, dass ich vorne mit der Glocke da
nicht arbeiten musste.
Zu spät dran war. Weil es gab immer die Position, der zuerst klingelt und der zu zweit klingelt.
Ja,
ich bin immer da hingegangen, wo zu zweit geklingelt wird,
ja.
Weil ich nie wusste, wann man zuerst klingelt. Verstehst du? Und ich wusste mal, wenn der andere geläutet hat, jetzt bin ich dran. Und ansonsten habe ich auch immer so, stand immer so eine Schrift hinten an der Kirche, so Edeus, Meus, ja. Irgendwie sowas. Da habe ich immer die Buchstaben immer schon so mit dem Kopf immer so nachgemalt, so Deus. Und habe das immer so vor mich hingelesen die ganze Zeit. Das ist bis heute. Wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre, lese ich immer so Schriften. Globus, Baumarkt.
Ich werde nie vergessen, ganz am Anfang.
Einbahnstraße, bitte.
Bei mir ganz am Anfang hat mal der Fahrer geschrien, ganz laut, klinge doch!
Ja.
Weil ich das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe. Aber lass uns das
Thema. Ich hatte einen ganz modernen Jugendpfarrer damals,
ja.
Der katholisch. Der irgendwann geheiratet hat. Also der ist kein Pfarrer mehr.
Ach so.
Der hat es nicht durchgehalten.
So, lieber Matze, jetzt hast du den Kuchen fast aufgegessen. Ich merke, du hast wahrscheinlich heute noch nicht viel gegessen, oder? Kann das sein?
Noch. Ich habe ein Toastbrot mit Käse gegessen.
Okay.
Auf der Autofahrt.
Ehrlich
mal. Bei der Autofahrt.
Ja. Bist du zu spät aufgestanden oder was heute?
Nee, eigentlich nicht, aber ich sagen wir mal so, ich muss frühstücken, auf jeden Fall,
ja.
Aber ich muss als allererstes immer eine Tasse Kaffee trinken.
Wirklich?
Ja, und die Tasse Kaffee am liebsten im Bett und die muss ich auch so genießen. Das ist so ein kleines Ritual. Also wenn ich ein Ritual habe, dann ist es das.
Und wer bringt dir die Tasse Kaffee ans Bett?
Ja, das mache ich mir schon selber. Also das ist also schon, das
du
ist
stehst auch, auf, machst die Tasse Kaffee, legst dich wieder ins Bett und trinkst die im Bett.
Genau so ist es. Ja, das ist so ein, das ist, also wenn es ein Ritual gibt. Und dann irgendwann Frühstück. Aber da ich ja heute dann früh los musste, habe ich dann gesagt, das Brot nimmst du mit ins Auto.
Gut.
Habe ich schon auf die Mittelkonsole gelegt.
Ich muss und gleich, wenn der Stau ist, dann magst du Frühstück.
Ja, dann muss ich genau die Butter gleich noch beseitigen.
Okay.
Kuchen, der Kuchen schmeckt wie der Kuchen bei meiner Kommunion damals.
Okay, so lass uns jetzt ein bisschen über die Gegenwart noch sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, sehr erfolgreich, Wer ich bin. Und das sind viele, was wir von Dieter, Niki, dem Kaiser und Co. lernen können.
Mhm.
Was erwartet die Leser in deinem Buch?
Also, jetzt habe ich gerade noch mal ein großes Stück Kuchen genommen.
Also falls ihr das nicht versteht, ich übersetze es dann, ja. Während er kaut.
Daran merkst du, dass ich auch einen Podcast habe,
ja,
mit
genau.
Rainer Kallmund.
Ja, der ist sehr erfolgreich, gell? Muss ich sagen, höre ich wahnsinnig gerne. Ganz, ganz toll. Ihr beide seid wirklich ein kongeniales Team und ich meine, ich kenne den Kali auch sehr, sehr gut und ich finde, das ist so ein richtiger, herzlicher Mensch,
ja,
der...
Matze, hier, ja, da, hier, pass auf, hier, komm, hier, da, Briefmarke, ich drück dir beide Daumen und die dicken Zehen, dass der Podcast hier von dir weiter so erfolgreich läuft. Johann, super, ich war immer schon Riesenfan von dir, Johann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alle deine Songs runtergeladen. Kali, der ist Koch, ach so.
So, zurück zu dem Buch, bitte. zu dem Buch jetzt, bitte, gerne. Mein
also,
Lieber.
Ja, also es ist ein Buch, wo ich die, also ich sag mal, du musst ja, wenn du Leute parodierst, dich auch damit beschäftigen.
Ja.
Und dann lernst du diese Menschen ja einfach auch kennen. Also du spürst ja auch, wenn du ihn parodierst, es ist zwar in dem Moment Comedy, aber du spürst ja trotzdem, was ist das für einer? Was hat der für eine Haltung? Wie bewegt er sich? Wie denkt der? Wie tickt der vielleicht auch? Und da habe ich festgestellt, dass man von diesen Menschen einfach viel lernen kann. Und da ich mich ja immer intensiv damit auseinandersetzen musste, habe ich mir gedacht, da musst du ein Buch draus schreiben. Und es ist, wenn man so will, eigentlich eine Art Lebenshilfebuch, also quasi eine Anleitung zum Erfolgreichsein, zum Glücklichsein, zum was auch immer. Da sind 20, 25, 30 Prominente besprochen von mir, die ich zum großen Teil parodiert habe. Ich habe aber auch sowas wie Lady Gaga genommen. Da bin ich dann in die Rolle von Lady Gaga geschlüpft. Ja, und es ist aber auch witzig, es ist ja die Unterhaltung, also es ist auch ein bisschen lustig, du sollst ja auch lachen, sind auch ein paar Gags drin, aber am Ende kannst du sagen, okay, wenn ich das Kapitel über, sag mal, Franz Beckenbauer gelesen habe, dann weiß ich auch ein bisschen, warum der Franz so ein erfolgreicher Typ war, wie er ist. Oder
hast du Kontakt noch? Weil in letzter Zeit, man hört relativ wenig von Franz Beckenbauer.
Ja, ich glaube, er hat sich da jetzt so ein bisschen auch zurückgezogen irgendwie. Ist aber, also ich habe öfter mal, weiß ich mal, mit seiner Frau mal telefoniere, mal mit Heidi. Oder wenn ich Geburtstag habe, das finde ich natürlich toll, dass dann irgendwie die Beckenbauers mir immer so ein kleines Ständchen singen. Also ist der Joel ist dann auch schon mal dabei, der Sohn. Und ich glaube, der Franz genießt einfach jetzt, glaube ich, wirklich einfach mal so ein bisschen sein Rentendasein. Fußball ist ja natürlich immer noch hochinteressiert, guckt sich auch die Spiele an. Mich würde interessieren, was er jetzt zu diesem ganzen Hickhack da beim FC Bayern, was ja jetzt irgendwann mal vor ein paar Wochen losging, was er dazu sagt. Aber ich denke mir mal, wenn du irgendwie so viele Sachen auch gemacht hast wie er und in so vielen Fernsehsendungen warst, wahrscheinlich hast
irgendwann
du
reicht
ich glaube, irgendwann hast du wahrscheinlich bist du auch froh, wenn du mal eine Ruhe hast. Also könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, er ist immer noch am Fußball nah dran.
Ich bekomme relativ viele Zuschriften von jungen Leuten, die mir schreiben, ich möchte gerne Fernsehkoch werden. Bekommst du auch manchmal Fragen, ich möchte gerne ein Comedy-Star werden?
In der Tat war das, hat es das oft schon gegeben, dass mir Leute bei Instagram oder so schreiben. Und ich war mal, es gab mal bei uns im Lippstadt im Gymnasium, hat man mich angerufen und gesagt, ja, wir machen so eine, für die Kinder unserer Schule wollen wir Berufe vorstellen. Und wir haben mehrere Leute eingeladen von verschiedenen Berufen, die ganz kurz über ihren Beruf was erzählen. Wir hatten letztes Mal einen, der war Rechtsanwalt, dann hatten wir einen, der war Banker, dann war einen, der war Verkäufer und so weiter. Und top, top, top Wunsch aller Schüler ist Comedian.
Ich so, was? Ich habe gedacht, Influencer.
Ja, das ist ja jetzt aber auch schon 7, 8 Jahre her.
Okay.
So, also damals, vor 7, 8 Jahren war Comedian ganz oben. Mittlerweile ist es, glaube ich, eben Influencer. Was ich immer höre, ist, ich will mal TikTok-Star werden oder ja, ich werde YouTuber. Ich werde krasser YouTuber und so. Und Koch ist auch so ein bisschen, ist wie Topmodel früher. Aber
Köche sind total Mangelware. Also die Gastronomie hat zurzeit ein enormes Problem mit Nachwuchs.
Aber das ist natürlich, weil vielleicht durch diese Corona-Geschichte und so, dass einfach viele aus dieser Branche raus sind. Aber der TV-Koch,
ja gut,
da hast du das Gefühl, wer alles kocht, das ist ja der Wahnsinn. Es ist ja The Taste und wo ihr da überall rumspringt, das ist ja unglaublich. Klar. Und Lafer, Lichter, Lecker, damit hast du ja angefangen. Also das ist ja unglaublich, wie viele Köche es gibt. Wahnsinn, so viel kann gar nicht gefuttert werden.
Naja gut, Essen und Trinken ist ja krisensicher. Wir alle, wenn wir normal sind, essen gerne und trinken auch gerne, oder?
Ja, das ist richtig.
Bei all dem Spaß, bei all dieser Großzügigkeit deiner Person gibt's auch ernsthafte Themen. Du bist Schirmherr des Vereins Kinderlachen e.V. Das ist ja ein echtes Anliegen. Um was geht es da genau?
Also Kinderlachen e.V. ist ein Verein, der 2003... meine ich, oder 2, gegründet wurde. Und ich bin seit 2004 Schirmherr dieser Organisation oder dieses Vereins. Und wir kümmern uns um Kinder in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Wir sind auch in Österreich im Übrigen aktiv, weil, und das ist zumindest mein Credo, ich es super wichtig finde, dass man Menschen hilft, die weit weg sind. Ja, weil da gibt es auf der Welt natürlich genügend Orte, wo man sagen muss, da muss geholfen werden. Ich finde aber, man darf auch immer seine eigenen Leute nicht vergessen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Und damit meine ich alle die hier bei uns sozusagen ihre Heimat haben. Und um die kümmern wir uns. Da gehen wir hin, da sammeln wir Geld, machen dann Sachspenden. Wir zahlen auch schon mal Operationen. Wir gehen in Kinderhospize oder einfach auch in die... Es gibt eine Sache, so hat alles angefangen, dass wir an Heiligabend immer in Dortmund in die Kinderklinik gegangen sind bis heute und dort allen Kindern, die über Weihnachten da verbringen müssen, ihre Zeit, egal ob jetzt einfach nur ein Arm gebrochen oder was Schlimmeres, werden von uns beschenkt. Und das ist, und da siehst du manchmal, wie einfach es ist, Menschen eine Freude zu machen. Du machst oftmals gar nicht nur den Kindern die Freude, wenn es irgendwie was vom Playmobil gibt, sondern die Eltern freuen sich auch. Die denken so, ey, wie cool, weil die haben natürlich Sorge. Die denken sich, oh Gott, und hoffentlich wird der Junge wieder oder das Mädel. Und dann geht die Tür auf und wir kommen rein und dann kriegt der Junge irgendwas oder das Mädchen was geschenkt und dann sieht man, wie auch die Mutter einfach ein Lächeln hat und sagt, ach, das ist irgendwie schön, das ist irgendwie cool. Und das halte ich auch für sehr wichtig, dass wenn es einem selber gut geht im Leben,
Ja.
Dass man auch an andere denkt. Weil ich glaube an das Gesetz der Energie, oder wie soll man sagen, dass du, wenn du was gibst, kriegst du auch immer was zurück. Genau. Und wenn man was Gutes gibt, kriegt man auch immer was Gutes zurück. Also ich glaube, man tut in dem Moment auch immer was für sich selbst. Als wenn man einfach ja immer nur an sich denkt, ich komme zu kurz. So, wenn ich habe immer das Gefühl, wenn einer zu kurz kommt oder er glaubt, er kommt zu kurz, liegt es auch manchmal daran, dass er vielleicht selber nicht großzügig genug ist. Weil wenn man eine gewisse Großzügigkeit hat, kommt es auch immer wieder zurück.
Also meine Mutter hat immer gesagt, geben ist auf jeden Fall besser als nehmen. Und wie man in den Wald hineinschreit, kommt das Echo zurück. Und ich glaube, da ist sehr viel Wahres dran. Also wenn du mal nächstes Jahr Weihnachten oder jetzt wieder Weihnachten das machst, ich bin gerne bereit, dich da auch dabei,
wie
auch immer, mit etwas zu unterstützen, weil ich finde das großartig, denn Kinder sind unsere Zukunft von morgen, und ich glaube, dafür müssen wir alles tun, dass es unseren Kindern gut geht und dass dafür sorgen, wenn wir älter sind, dass wir was zurückbekommen, oder?
Absolut, absolut. Wobei ich sagen muss, dass, also ich finde, man darf auch nehmen, das finde ich auch in Ordnung. Also es wird uns ja manchmal heute so wieder so aberzogen, so nach dem Motto, also Bescheidenheit okay, aber ich finde, wenn man was gegeben hat, dann ist es auch okay, wenn man was nimmt. Wenn man immer nur nimmt, das ist nicht gut. Das sollte man nicht tun. Aber zu sagen, Mensch, okay, ich habe auch was investiert, ja, dann ist es auch in Ordnung, weil ich finde, man muss sich selber auch gut behandeln. Ja. Ne? Wenn man sich selber schlecht behandelt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man von anderen auch schlecht behandelt wird. Ich glaube, es ist diese gesunde Mischung, die einfach richtig ist.
Also ich finde, Menschlichkeit und eine gewisse, sag mal, Einfühlsamkeit oder eine gewisse Sensibilität ist heute wichtiger denn je, denn die Zeit ist viel schneller geworden. Wir haben heute auch viel, viel weniger Zeit, manchmal im Detail über alles nachzudenken, und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute so offen über viele, viele Dinge reden konnten. Und wie immer zu guter Letzt gibt es bei meinem Podcast zwei Fragen.
Oh.
Und die sind nicht schwierig, aber die
Warte, ich nehme nochmal einen Schluck Alkohol.
Ja, genau.
Sicher ist sicher.
Damit du die Fragen auch richtig beantwortest. Mhm. Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?
Ich kann es dir sagen, einen Fußball würde ich mitnehmen.
Ja.
Dann würde ich einen Teller mit Gabel mitnehmen und Johann Lafer, der mir diesen leckeren Kuchen mit Himbeeren, Erdbeeren, Pesto macht und einer leicht säuerlichen Soße, die das Ganze aber abrundet.
Mein lieber Mann.
Und eine Flasche Prosecco mit einem geil aussehenden Etikett. Verstehst du?
Mann, Rosé, genau.
Dann halte ich am Strand den
kommt
Ball.
Kommt übrigens nicht aus Italien, kommt hier aus dem Breisgau, aus Deutschland.
Oh, ja. Sehr gut, sehr gut.
Mann, Rosé. So, jetzt die letzte Frage. Was dürfte ich für dich kochen zu deiner Henkersmahlzeit? Ich hoffe, die findet nicht statt, aber was? Ich muss mich ja vorbereiten, jetzt schon.
Boah, das ist schwierig, das ist schwierig. Also ich glaube, dass ich... Also ich formuliere es jetzt mal. Also ich glaube, so eine schöne Entenbrust mit Rotkohl, Apfelrotkohl und so richtige schöne...
Knödel?
Heißen denn ja so Knödel? Es gibt ja meine Oma, die hat immer so längliche Knödel gemacht, die du dann so in Scheiben schneidest.
Serviettenknödel, oder?
Ja, so Serviettenknödel, die so ein bisschen so mit einer richtig schönen, leckeren Soße. Ich glaube, dass ich so als Vorspeise entweder schwanke ich zwischen einer Tomatencremesuppe mit so einer richtig schönen Sahnehaube oder aber einfach irgendwas mit so ein bisschen so Lachs-Tatar oder so, fände ich nicht schlecht.
Ja, ja.
Und als Nachspeise würde ich einmal das komplette Programm nehmen. Also da wären auf jeden Fall die Zwetschgenknödel, auch wenn wir schon Knödel beim Hauptgang haben, aber ist mir egal, es kann jede Menge knödeln bei mir. Und Mousse au Chocolat würde ich einfach nochmal, dann gehen wir über zu Creme Catalan, würde ich einfach auch nochmal nehmen. Und am Schluss würde ich einfach sagen, ein Bier.
Boom. Weißt du, was ich dir jetzt sage?
Nee.
Das möchte ich nie machen, weil das wäre mir viel zu viel Arbeit. Ja. In diesem Sinne, lieber Matze.
Danke.
Sehr zum Wohl. Großartig. Dankeschön. Alles Gute. Und ich lieber, bin sehr glücklich, dich kennen zu dürfen.
Ja, das muss ich jetzt in der Tat einmal zurückgeben. Wir waren ja, das erste Mal haben wir uns, glaube ich, gesehen. Das war bei Lafer Lichter Lecker. Da war ich, glaube ich, die ersten beiden Male war ich immer bei Horst und du warst auf der anderen Seite. Und warst immer so ein bisschen so, Horst hat ja immer so mit seinem Kölschen, ne, seine Kölsche. Und du warst immer sehr konzentriert.
Ja, ja, klar.
Und ich hatte immer gedacht, der will gewinnen. Der ist total konzentriert. Und ich habe immer so ein Blödsinn geredet. Und ich habe erst am Anfang gedacht, du findest das irgendwie doof. Und dann haben wir uns aber irgendwie kennengelernt. Und muss sagen, war ich dann später war ich bei dir.
Ja.
Und es war super lustig. Und habe ich gesagt, also beim Johann, ich will jetzt nicht sagen, dass es beim Horst schlechter war, aber beim Johann ist es richtig lustig.
Kannst du ruhig sagen.
Nein, war aber wirklich so. Und immer wenn wir uns sehen, ist es sehr nett. Ja. Und deswegen bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung, dafür, dass du den Kuchen hier für mich zubereitet hast. Und ja, alles Gute dir. Von Messdiener zu Messdiener.
Servus.
Ja.
Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.